done it again. Malaysia's hearts are broken.
What a smash. How on earth did he get that back?
Love all. Play.
Ich darf euch ganz herzlich willkommen heißen zu einer neuen Folge Shuttle Talk und ich kann euch sagen, ich freue mich gerade riesig über das Gesicht von Kai Schäfer, den ich hier absolut bei einem Kaltstart erwischt habe. Er blickt jetzt ganz panisch auf seinem Bildschirm auf und ab. Wir haben gerade erst unseren Skype-Call begonnen und ich begrüße ihn auch mit dieser Podcast-Folgenbegrüßung. Er macht verzweifelte Gesten, irgendwas mit Kopfhörern, mit Telefon. Ich weiß nicht mehr, wie lange ich es noch hinhalten kann jetzt hier, Kai. Du musst ein bisschen hinne machen und auch mit deiner Tonaufzeichnung beginnen. Er sprintet ganz panisch los in seiner Wohnung, sucht verzweifelt nach den nötigen Geräten. Aber ein paar Sekunden gebe ich ihm gerade noch an euch alle da draußen. Ich hoffe, ihr hattet eine gute Woche und wir haben ja beim letzten Mal schon das große Thema Eltern im Badminton aufgegriffen, haben schon den nächsten Cliffhanger, das heißt, heute in der Folge wird es wahrscheinlich viel um Athletiktraining gehen, wenn Kai sich da auch ein paar Gedanken zu gemacht hat. Aber jetzt, ja, es sieht besser aus. Ich glaube, mein Lieblings-Podcast-Partner ist so langsam in die Pötte gekommen. Der große Thomas-Cup-Freund Kai Schäfer, nun endlich am Mikro. Hallo Kai.
Hallo Tobi.
Ah, das war jetzt schon ein stressiger Start, oder?
Ja, das war ein sehr stressiger Tag, vor allem heute, weil ich bin etwas müde. Aber ich merke schon, du kannst mich hier, glaube ich, fast alleine durch die Folge ziehen. Das ist
ja, das schauen wir mal. Wir haben ja irgendwie wieder nur ein kleines Zeitfenster. Deshalb habe ich mir gedacht, wir müssen die Zeit jetzt so gut wie möglich nutzen, um hier möglichst viel Shuttle-Talk in die Folge zu bringen. Und ja, ich würde sagen, lass uns direkt loslegen, oder? Was war denn so stressig heute?
Was so stressig war? Gar nicht so viel. Ich hatte einfach nicht so eine gute Nacht. Und dann hatte ich doch dann heute einige Termine, Training, Physio, noch ein paar Meetings wegen Batman Nerve. Und dann, jetzt habe ich gerade gepackt. Und deswegen hatte ich kaum Freizeit, aber es war jetzt nichts zu schlimm.
Wo geht's denn hin?
Was
ist der nächste Stopp?
Es geht, wenn diese Folge erscheint, bin ich wahrscheinlich schon auf dem Weg nach Glasgow, in die wunderschöne schottische Hauptstadt.
Scottish Open.
Genau. Jetzt, wo du es sagst, muss ich dran denken, dass ich meinen Reisepass mitnehme, weil ist ja nicht mehr EU.
Ja, ist richtig. Sind die nicht schon losgegangen heute?
Nee, die gehen morgen früh los und die VIPs, die fliegen natürlich erst im Hauptfeld ein, Tobi, das kennst du doch.
Oh, wow. Ja, aber schöne Stadt, schönes Turnier. Da bin ich glatt ein bisschen neidisch.
Ja.
Was für eine Kategorie ist das inzwischen?
Das ist ein Challenge. Ich weiß nicht, ob die Leute können sich das ja schwer vorstellen, weil wahrscheinlich noch kaum jemand da war. Aber ich habe gehört, du kennst dich ja ein bisschen aus auch dort, und ich habe gehört, wir spielen zwar in der Emirates Arena, und Emirates Arena klingt ja auch nach einer sehr, sehr riesen Arena, ist sie auch. Ich glaube, es ist mit die größte Arena, die ich so in Europa zumindest gesehen habe bisher und auch weltweit, weil das ist ja da ist eine Riesenfläche auch, Riesentribüne, und da war ja auch schon mal die WM, ich glaube, da, wo Axelsen ja das erste Mal Weltmeister wurde. Jedenfalls spielen wir nicht in der Halle, wo früher immer das Turnier auch gespielt wurde, weil es ja auch eine höhere Kategorie war, sondern wir spielen jetzt in der Aufwärmhalle von dieser Arena das Turnier. Und ich hab schon Bilder gesehen und ich muss sagen, es sieht ziemlich gut aus. Also ist es wahrscheinlich, spielen wir ab morgen dann oder ich dann am Freitag in der besten Aufwärmhalle der Welt.
Oh, wow. Ja, früher, das war schon, das, damals war es ja noch ein Grand Prix, also wäre in dem Sinne noch ein World Tour Event gewesen, aber ja, die Halle war schon immer beeindruckend. Und direkt nebendran noch das Stadion, glaube ich, auch von den Glasgow Rangers, wenn ich mich richtig erinnere.
Kann sein, ich bin mir auch nicht sicher. Darf man eigentlich nicht verwechseln, weil ist ja eigentlich Todsünde da.
Ja, auf jeden Fall war da immer auch irgendwas mit Champions League Spielen häufiger mal los und viel Sport. In dem Gebäudekomplex, Hallenkomplex. Ja, aber dann natürlich da viel Erfolg erstmal. Ich glaube, jetzt beginnt ja auch so die Europa-Tour dann auch mit größeren Turnieren in Europa. Was bei dir da am Programm alles?
Von den großen Turnieren? Nur Hilo. Ich werde die Side-Tour spielen. Nächste Woche ist ja dann auch Dutch Open, war ja früher auch ein großes Turnier, ist dieses Jahr auch nicht mehr in der Halle, die wir alle kennen, in Almere. Das ist auch eigentlich, glaube ich, wirklich meine absolute Lieblingshalle, sondern ist auch woanders und ist auch dadurch, dass es ja gleichzeitig mit dem Clash of Clans Arctic Open in Helsinki stattfindet, gar nicht so gut besetzt. Ist also auch ein Challenge-Turnier, das werde ich spielen und dann werde ich nach Abu Dhabi fliegen. Da gibt es auch erstmals ein Turnier, weiß ich auch nicht, was mich da erwartet, aber ich gehe mal davon aus, die werden schon in die Wüste eine einigermaßen okay Halle da gebaut haben.
Gleich neben der Skihalle wahrscheinlich.
Ja.
Und deine Erfahrungen im Nahen Osten waren ja erstmal zuletzt sehr positiv.
Das stimmt.
Du hattest doch den Turniersieg in Katar?
In Bahrain.
Tut mir leid.
Ja, und ich fliege, glaube ich, auch sogar über Bahrain. Habe ich extra natürlich so gemacht, dass ich da kurz mal noch die bahrainische Luft schnappe und dann...
Den Scheichen nochmal die Hand schütteln.
Genau. Dann
zurück. Ja, cool. Dann bin ich gespannt, was du von der Side-Tour berichtest. Wir werden natürlich dann auch über die großen Dinger sprechen. Es ist noch ein großes Turnier im Moment, das können wir vielleicht noch ganz kurz einmal aufgreifen, die Asian Games.
Oh ja.
Die ja auch eins der Top-Turniere sind, nicht so gut besetzt wie die Asienmeisterschaften, wo das Level dann nochmal höher ist mit noch mehr Startern aus den Top-Nationen, aber ja, doch irgendwie auch immer ein sehr prestigeträchtiges Event, weil es ja auch nur vierjährig ist, wenn ich mich nicht täusche.
Das ist eine gute Frage. Ich gehe eigentlich davon aus, dass das auch alle 2 Jahre ist wie European Games.
Ah, okay.
Oder, European Games ist auch nur alle 4 Jahre.
Ich dachte nämlich, dass die Asian Games dann auch nochmal was Besonderes sind und auch vom Stellenwert durch die, ich glaube, 4-jährige Austragung relativ hoch sind.
Ja, ich glaube, ich habe es gerade mit der Universiade verwechselt. Also Asian Games ist meiner Meinung nach auch, oder meines Wissens nach auch, alle 4 Jahre.
Aber was mir da aufgefallen ist, dadurch, dass, ja, wie angesprochen, sind natürlich die Top-Leute alle dabei, aber es gibt, glaube ich, wahrscheinlich ist es auf 2 Starter pro Land begrenzt. Und es fällt einem auch, dann auch in Asien ist irgendwann die Anzahl an Ländern mit Leuten, die gut Badminton spielen, gestößt dann an die Grenze. Und besonders schön bisher fand ich die Auslösung von Li Xia, der in der ersten Runde, also viele hatten eigentlich einen Freilos, er hat in der ersten Runde gegen unseren Freund Nge Kalong Angus gespielt. Mhm. Also schon mal ein ziemlich heftiger Auftakt. Jetzt in der dritten Runde hatte er Kundlerwood, den er jetzt auch ganz knapp geschlagen hat, aber auch natürlich krasses Spiel. Dazwischendrin hat er gegen den Rising Star von Timor-Leste, Mourinho Sefi Costa Guzmão de Jesus, gespielt.
Oh,
auch schon
nice.
Einer meiner absoluten Favorites in Sachen Namen. Und der Mourinho, der hat sich natürlich nach Kräften gewehrt, aber im ersten Satz hat es leider nicht zum Punktgewinn gereicht.
Oh ja, das Ergebnis habe ich gesehen. Aber krass, dass der Weltmeister schon raus ist. Aber wenn man halt mit so viel Selbstvertrauen aus so einem Match dann rausgeht, wenn man 1-2-0 gewinnt, dann ja. Ich hab aber auch noch, vielleicht wenn wir kurz später über Jugend-WM sprechen, da habe ich auch einen super Namen entdeckt im Teilnehmerfeld, der auch einer meiner Lieblinge ist.
Okay.
Hast du noch was?
Kommt erst später dann passend zum Topic.
Genau.
Nee, das wäre es schon gewesen, weil die sind ja noch in vollem Gange, die Asian Games. Können wir vielleicht dann auch nach Abschluss, wenn die Sieger feststehen, nochmal drüber sprechen.
Ja, aber es gab ja schon einen Teamwettbewerb. Vielleicht sollten wir das chronistenpflichtmäßig erwähnen. Und Indien hat nach dem Thomas Cup fast wieder Geschichte geschrieben und sich die Asia Games gesichert, aber nur fast, weil sie haben ganz knapp gegen China verloren.
Hast du irgendwas so außer den Ergebnissen mitverfolgt oder groß was mitbekommen?
Ich muss sagen, nein. Und ich hoffe, oder ich finde es auch irgendwie, das ist mir dann da auch nochmal bewusst geworden, weil du hast ja gesagt, da spielen ja eigentlich mit die besten Spieler der Welt mit, weil ja der Großteil eher aus Asien kommt in unserer Sportart und dann Ja, ist es nur alle 4 Jahre und es ist ein besonderes Event und Multisport sowieso eigentlich mega cool, aber dadurch, dass es nichts mit uns zu tun hat, also mit Europa, also ist mir aufgefallen, sowas verfolgt man dann nicht. Ich verfolge ja auch in anderen Sportarten keine, ja, irgendwie so kontinentalen Titelkämpfe, deswegen eher wenig gesehen.
Ja, ich auch nicht. Also nur, wie gesagt, das Starterfeld jetzt im Herren-Einzel fand ich sehr, sehr spannend. Oder die Konstellation, die teilweise Erstrundenduelle, die dann entstehen. Aber ich habe auch gar nichts live gesehen, sondern nur mal in die Ergebnislisten reingeguckt.
Ja, was?
Aber vielleicht haben wir da ja welche, haben wir ja auch ein paar Fans, die da was verfolgt haben. Aber ich wüsste auch gar nicht, wo man es gucken kann. Da muss man wahrscheinlich schon irgendwo auf asiatischen Seiten die richtigen Streams kennen.
Ja, was man halt sagen muss, die haben jetzt halt die Asia Games, die ja auch dann irgendwie knapp 2 Wochen gehen mit Teamwettbewerb und dann kommt halt diese Europa-Tour und dann kommt direkt nochmal eine Asien-Tour obendrauf. Also ich finde diese Turnierplan hier, ja, wie in den letzten 18 Folgen angesprochen, ist einfach nur crazy. Weil, ja, kann man auf dieser World Tour gar nicht mehr alles spielen. Das ist unmöglich.
Ja. Aber dann lass uns über die Jugend-WM reden, ja, die du ja auch schon angeteasert hast oder wo du in der letzten Woche schon gesagt hast, dass wir da auf jeden Fall noch drauf zu sprechen kommen müssen.
Ja, ich glaube, Alex Lanier hat schon Geschichte geschrieben. Allein schon dadurch, dass er jetzt 2-mal am Stück an 1 gesetzt war, oder? Also ich glaube nicht, ich kann mir nicht vorstellen, dass das schon mal gab als europäischer Herren-Einzelspieler. Kannst du dich erinnern, Tobi?
Nee, also ich weiß, dass Axelsen hat ja auch die Jugend-WM gewonnen, als er noch dann 2 Jahre danach vor sich hatte.
Ja.
Hat dann in beiden Jahren nicht mehr gewonnen, aber könnte mir daher vorstellen, dass der das vielleicht auch geschafft hat.
Ja, das
aber,
ist natürlich ein guter
Einwand. Das ist natürlich auch immer bei einer Jugend-WM, vielleicht auch für viele, die da nicht so tief im Thema drin sind, sehr, sehr schwer mit einer Weltrangliste, mit einer Setzung, das Ganze auch richtig gut abzubilden, weil manche Leute spielen dann auch keine oder spielen weniger Wertungsturniere. Extrembeispiel ist ja jetzt auch immer bei Jugend-Europameisterschaften, wo viele Dänen auch einfach ganz wenig Turniere spielen und dann auch immer umgesetzt sind. Und ähnlich ist es, glaube ich, mit einigen Nationen auch immer bei einer Jugendweltmeisterschaft, dass dann da auch es gar nicht unbedingt immer so der Hit sein muss, wenn man an 1 gesetzt oder wenn man einen hohen Setzplatz hat. Es kann genauso gut auch ein sehr bitteres Erstrundenlos anstehen.
Ja.
Und Alex Lanier hat ja auch schon im Teamwettbewerb verloren, auch ziemlich deutlich, wenn ich mich recht erinnere, in einem der Teammatches. Von daher weiß nicht, ob er der Top-Favorit ist. Es sind schon wirklich extrem viel gute Jugendliche, finde ich, klingt fast schon immer so falsch, weil da sind, wenn man sie dann auch auf Videos sieht, die Leute, die da spielen, die wirken so, als ob sie genauso als auch hier im Erwachsenenbereich schon unterwegs sein könnten. Und von daher mal gucken. Ich wäre natürlich aus meiner Sicht schon cool, wenn Europa ein bisschen was reißen könnte, aber ich würde mal tippen, es bleibt wie gewohnt schwer.
Es bleibt, glaube ich, schwer. Aber der Alex Lanier, der ist ja gerade in der dritten Runde spielt, glaube ich, heute, oder ich würde heute seine dritte Runde spielen, also an dem Mittwoch. Und wenn er gewinnt, spielt dagegen, nehme ich jetzt meinen neuen Lieblingsthailänder. Wenn der sein Spiel auch gewinnt, weil der ist nämlich an 16 gesetzt und der hat den coolen Namen Wong Sub In.
Ich sehe es gerade, ja. Sieht so ein bisschen aus, als ob der Nachname gegendert wurde.
Ja, stimmt, der ist sehr modern unterwegs.
Das ist wirklich ein wilder Name, ja. Okay. Ja, cool. Der war mir noch kein Begriff.
Ja, auch weil es so komisch geschrieben ist mit Bindestrich. Ganz, ja. Also müsste vielleicht mal jemand erklären, was das bedeuten könnte, warum er Wong Sub und dann Bindestrich In heißt. Aber ja, auf das Duell freue ich mich natürlich dann. Aber du hast ja angesprochen mit denen, dass die Setzplätze nicht so viel aussagen. Ich glaube, im Herren 1 hat es auch schon die Nummer 2 direkt in der ersten Runde erwischt gegen, glaube ich, den besten Inder. Und ja, unser Herrendoppel, die wir, glaube ich, hier noch gar nicht so oder wahrscheinlich noch gar nicht erwähnt haben, die im Teamwettbewerb super, super abgeliefert haben. Simon Krax und David Eckerlin, die waren auch an zwei gesetzt. Da weiß ich auch nicht, ob es das schon mal gab, dass ein deutsches Doppel an zwei bei der Jugend-WM war. Haben aber direkt ein bisschen Lospech gehabt und ein chinesisches Doppel in der ersten Runde bekommen. Und dann ja, drei Sätze gespielt, aber ja, und dann kam oder halt in drei Sätzen verloren, was natürlich dann schade ist, wenn man an zwei gesetzt ist. Ja, aber zeigt halt, dass dann da irgend so ein chinesisches Doppel einfach in der ersten Runde warten kann. Ja.
Ja, die hatten gegen die Koreaner gewonnen,
genau,
im Team-Event.
Ja.
Was mich wundert, weil ich jetzt auch jetzt gerade im Doppelgrad unterwegs bin, da spielt überhaupt keine einzige koreanische Paarung mit. Weißt du, was da der Grund ist? Oder sind die überhaupt nicht in den Individualwettbewerben dabei?
Wirklich?
Ja.
Stimmt. Ich glaube, im Einzel weiß ich gar nicht, ob ich da auch keinen gesehen habe, ja.
Nee, ich glaube, ich sehe jetzt erstmal niemanden. Also das...
Da müssen wir mal recherchieren und das in der nächsten Folge auflösen, warum die nicht im Individualwettbewerb
sind. Also wir sind, wie jetzt die Hörer und Hörerinnen mitbekommen, sind wir top vorbereitet auf das Thema Jugend-WM. Eine Sache, die ich noch aufgeschnappt gelesen hatte, die ich ganz spannend fand, ist ein Interview mit Toni Gunawan oder eine Stimme von Toni Gunawan, der dort auch vor Ort ist, der ehemalige Weltmeister, der ja für die USA auch viele Jahre gespielt hat, der gesagt hat, dass ja, die USA mittlerweile aus seiner Sicht vom Level jetzt hier im Jugendbereich bei den Top-Nationen oder langsam zu den Top-Nationen aufsteigen, weil sehr viele asiatische Coaches auch mittlerweile dort ja, sind, auch Jugendliche sehr, sehr gut ausbilden. Und ich glaube, wenn ich mich nicht täusche, haben sie auch gegen Dänemark gewonnen, mhm, im Teamwettbewerb, kann
ja,
das sein?
Ja, haben sie. Ich habe es ja schon, ja, hier angekündigt. Die USA, die sind ein schaffender Riese, weil, ja, also wenn jetzt nicht irgendwie was Großes passiert, wird das die nächsten Jahre, also wird da einiges kommen, vor allem aus Kalifornien, weil, ja, und dann, aber ich finde, das kann wird unser Sportart nur gut tun, wenn die USA sagen wir mal, ein größerer Player wird, weil, ist ja ein interessantes Sport.
Meinst du, Lionel Messi wird dann da auch noch mitspielen?
Ja, aber du siehst ja, also ich meine, darüber haben wir auch schon gesprochen, mit Axelsen, dass der da auch das riesige Potenzial sieht und ja, also, und was ich so auch hatte, die letzten Wochen öfters mal irgendwie kam es um, also ging es um sein Projekt in Gesprächen mit auch Beteiligten, zum Beispiel ist da auch ja der Doppelpartner von Toni Gunawan integriert in das Projekt, Howard Bach, also der damalige Doppelpartner. Und ja, es klingt so, als wird da ganz, ganz viel passieren in den USA, im Badminton.
Ey, du hast da ja auch gewisse Connections in die USA. Hast du auch schon so ein bisschen mitbekommen, Training dort, auch Kinderjugendtraining oder Verein? Ich glaube, es ist ja auch alles ein bisschen anders. Es ist jetzt ja nicht so wie bei uns mit Vereinen, sondern ich glaube eher mit Privatclubs.
Ja. Also da kostet Badminton richtig Geld zu spielen oder halt Training, ja, einfach auch so zu spielen, hobbymäßig, weil du zahlst da $20 oder so für einen Court pro Person. Ich glaube, das ist in Deutschland, sind da andere Preise, aber es ist halt alles privatisiert da. Das heißt, das sind private Clubs, die aber eigentlich fast, also die alle irgendwelche hauptamtlichen Trainer haben, meistens irgendwelche Asiaten oder mit asiatischem Background, und meistens auch echt waren das alles richtig gute Spieler. Ja, und die, sagen wir mal, die Leute, die dann da Badminton spielen, sind natürlich dann auch aus der asiatischen Community, und das Training ist auch, wenn man jetzt so Philosophien sich wahrscheinlich, wenn man sich da entscheiden müsste, würde es auch eher in die asiatische Richtung gehen. Also es wird sehr viel und hart trainiert, was ich so gesehen habe, auch im Kinder- und Jugendbereich. Aber was ich da sehe, was da am Talentlevel ist, ist wirklich beeindruckend in diesen Kinder- und Jugendgruppen. Und auch was da, also wie viele Leute da Badminton spielen, ist beeindruckend. Und ja, aber es ist halt da schon eine Frage auch des Geldes. sozusagen. Also man kann da nur in dem Sinne gut werden, erstmal, wenn du die finanzielle Unterstützung oder irgendwie halt aus einem, sagen wir mal, eher besseren Elternhaus kommst.
Ich fände es super spannend, auch so eine Entwicklung zu sehen, wie sich die Zahlen entwickelt haben bezüglich asiatischstämmiger Kids. Also jetzt auch in Deutschland habe ich auf jeden Fall das Gefühl, dass es immer mehr auch Kinder mit asiatischen Wurzeln irgendwie im Leistungssport dann nach oben schaffen oder da der Prozentsatz wächst, ohne es jetzt mit Zahlen irgendwie belegen zu können.
Ja.
Aber die gab es damals, als ich in der Jugend war, auch, aber ich glaube jetzt für mein Gefühl viel, viel mehr.
Ja, auf jeden Fall. Also das ist ja aber, also ich merke das richtig auch, auch ja durch meine jetzt privaten Verwurzelungen oder Verbindungen da, dass in den Familien meistens auch, also da wird dann halt am Wochenende geht man halt Badminton spielen oder so, als Aktivität so. Und das kenne ich so aus Deutschland halt auch nicht. So das und dass das da auch wirklich so Badminton so die Freizeitaktivität Nummer 1 ist oder halt so, wenn man irgendwas Sportliches machen will, dann geht man Badminton spielen oder dann geht man in den Club und spielt ein bisschen mit Freunden und auch abends unter der Woche. Also das ist da echt verbreitet und ich bin sicher, das gibt es natürlich dann auch hier in Deutschland in der Form, aber ja, und dann, also das Interesse für die Sportart ist da einfach viel größer, muss man einfach so sagen. Und das, ja, deswegen ist da halt auch extremes Potenzial oder ist auch einer der Gründe dafür, warum das in den USA am Wachsen ist.
Ja. Gut, hast du noch was zu den Weltmeisterschaften? Weil wir sind ja auch da mitten im Turnier erst. Allgemein, das ist in den Individualwettbewerben, stelle ich mir es auch extrem hart vor, ein 128er-Feld für diejenigen, die dann am Ende gewinnen. Wie viele Spiele braucht man? 7?
Ja.
7 Spiele, das auch ziemlich beeindruckend. Das ist ja sonst gut, wenn man durch eine Qualifikation muss auf einem Erwachsenenturnier auch oder dann sogar noch mehr, aber jetzt erstmal für ein Turnier 128er Feld, das ist erstmal schon einiges. Ich glaube, es geht bis Samstag oder Sonntag?
Ich glaube auf jeden Fall bis zum Wochenende. Ich glaube sogar bis Sonntag, bin mir aber nicht sicher.
Ja. Gut, dann, ja, wenn wir da nächste Woche auch nochmal drauf schauen, wer die vielleicht dann auch bald Stars von morgen werden. Wir haben ja, ich glaube, alle Jugendweltmeister jetzt erstmal aus dem Herreneinzel aus den letzten Jahren sind ja auch recht zügig dann in der Weltrangliste im Erwachsenenbereich weit vorne aufgetaucht. Kundler wurde es jetzt schon auch wirklich beeindruckend schnell Weltmeister geworden bei den Erwachsenen. Mhm. Ich glaube, das hat auch noch keiner geschafft, so schnell vom Jugendweltmeister zum Erwachsenenweltmeister im Herrenbereich zu kommen. Aber das ist natürlich jetzt schon dann auch immer in jeden Fall ein Fingerzeig, wer hier vorne landet. Der ist er eigentlich wahrscheinlich schon so. Was würdest du tippen? Ich denke mal in den Einzelnen auf jeden Fall Top 50, oder?
Ja, das ist halt schwer zu sagen. Aber ja, wer da Jugendweltmeister wird oder wer Jugendweltmeister wird, hat auf jeden Fall das Potenzial, auch Leute aus den Top 30 zu schlagen. Bin ich fest davon überzeugt. Und ja, wahrscheinlich, wenn die dann, sagen wir mal, immer bei dem Niveau spielen könnten, bei den Kategorien, dann wären sie auf jeden Fall Top 50, ja. Das ist, glaube ich, eine gute Einschätzung. Im Damen-Einzel würde ich sagen, vielleicht sogar, oder traditionell eigentlich noch besser.
Ja, da hatten wir auch schon mal drüber gesprochen, dass da der Weg noch kürzer ist oder die Damen häufig, wie Ratchanok, ein Jahr hintereinander Jugendweltmeisterin und Erwachsenenweltmeisterin geworden sind. Da viele ja schon mit 16, 17, 18 auch jetzt Anze Jung, auch ähnlich jung, Akane Yamaguchi, Nozomi Okuhara, waren ja, glaube ich, alle auch schon mit 18 bei den ersten World Tour oder damals Super Series Turnieren erfolgreich.
Ja.
Gut, ja, dann werden wir da nochmal nächste Woche drauf gucken und ich würde sagen oder vorschlagen, wir kommen zu unserem Cliffhanger der letzten Woche. Die Frage, die ich da in den Raum gestellt habe, vielleicht nochmal kurz zusammengefasst, wie Wichtig sollte für uns das Thema Athletiktraining sein, vor allem jetzt auch mehr bezogen auf den Leistungssport, weil ja häufig gesagt wird, dass da sehr, sehr viel Potenzial liegt und vor allem auch gegenüber anderen Top-Nationen, die im Badminton extrem gut arbeiten, aber häufig da auch bestimmt noch große Potenziale haben, ob man sagen sollte, wir wollen in dem Athletikbereich einfach die Besten sein oder da sehr, sehr viel Energie reinstecken, um hier vielleicht die Lücke dadurch ein bisschen zu verkleinern, oder sollten wir erstmal uns auf Badminton fokussieren und da auch viel mehr Ressourcen oder die Ressourcen, die wir haben, mehr reinstecken. Und genau, du hast ja letzte Woche auch schon direkt gesagt, da kannst du auf jeden Fall leichter auch was ohne Überlegen zu erzählen. Leg mal los, was ist dein Gedanke dazu, Kai?
Ja, das habe ich ja letztes Mal einfach so daher gesagt, und beim darüber nachdenken sind mir natürlich dann schon noch ein paar Gedanken dazu gekommen aber spontan meine erste Reaktion, und ich glaube, da bleibe ich auch dabei, ist, dass Athletiktraining nicht so wichtig ist oder dass das überschätzt wird in dem Sinne, dass man da nicht, oder dass es nicht der Grund ist auf jeden Fall, warum wir jetzt hinten dran sind. Das ist der erste sozusagen Gedanke, den ich da habe. Und der zweite ist, dass Athletiktraining, also wir, ich glaube nicht in dem Sinn, dass wir viel bessere Athleten werden können als die Asiaten oder als die Top-Leute, selbst wenn wir da super viel Zeit und Know-how investieren. Weil selbst wenn deren Trainingsmethoden nicht die besten sind, aber das System fördert halt da trotzdem halt extrem gute Athleten. Nur weil es die Trainingsmethode nicht super ist, heißt es nicht, dass dann am Ende die Athleten richtig athletisch sind oder sonst was oder halt schnell oder kräftig oder sonst was. Vielleicht können wir schneller halt zu dem Ziel kommen oder schneller in dem Bereich und natürlich smarter, aber wir können nicht, oder ich sehe das Potenzial nicht, dass wir da extreme Vorteile generieren können. Oder was denkst du?
Ja, ich bin da voll bei dir. Also ich glaube auch, dass nur durch Athletik man dann auch im Erwachsenenbereich nicht mehr die Riesensprünge machen kann, um wirkliche Lücken zu schließen. Und das auch, genau wie du sagst, das nicht der Grund ist, warum wir nicht konkurrenzfähig sind auf der absoluten Weltklasse-Ebene. Also dass es wirklich erstmal an dem Badminton-Bereich liegt oder dass da einfach auch während der Jugend die Distanz schon zu groß wird. Die Frage deshalb so spannend finde, weil ich auch selber merke, dass man bei Athletik wirklich extrem viel optimieren kann, und das ist auch erstmal ein Bereich, der so weltweit wissenschaftlich super gut erforscht und untersucht ist. Man kann da auch sehr fundiert, wie gesagt, in allen möglichen Bereichen arbeiten. Man merkt, man kriegt ständig den Eindruck, ah ja, das könnte man eigentlich besser machen hier. Es sind eigentlich so ein paar Stellschrauben, an denen man drehen kann. Aber das natürlich auch sehr, sehr viel Ressourcen am Ende verschlingt und vor allem auch in Bereichen, wo, ja, wie ich schon angesagt habe, die Ressourcen begrenzt sind. So bei uns im Badminton ist es leider nicht so, dass jeder sein eigenes Stuff aus Techniktrainer, Taktiktrainer, Athletiktrainer hat, sondern am Ende gibt es erstmal große Trainingsgruppen, wo dann häufig auch, jetzt abgesehen von den Bundesstützpunkten, auch viel Athletikaufgaben bei den Badminton-Trainern liegen. Also so ist es zum Beispiel auch bei uns. Wir haben zwar noch einen Athletiktrainer, trotzdem liegt da sehr viel Verantwortung über, und Athletiktraining ist ja jetzt nicht nur jetzt, wenn man im Kraftraum ist und Kniebeugen macht, sondern es ist ja doch sehr, sehr viel mehr außen drum herum. Liegt da auch viel Verantwortung bei den Trainern in der Halle, und es ist ja auch wichtig, das mit dem Hallentraining so zu harmonisieren und zu verbinden. Und mein aktuelles Gefühl ist auch, einfach so, das Ganze so einfach wie möglich zu halten, dass man erstmal die Spieler gesund hält, und also vor allem im Nachwuchsbereich und auch im Erwachsenenbereich gibt es ja eigentlich nichts Wichtigeres, als einfach durchtrainieren zu können. und das auch so als die Hauptaufgabe von Athletiktraining zu verstehen. Ich glaube, ganz häufig, vor allem wenn das nicht gut mit Hallentraining abgestimmt ist, kann Athletiktraining sogar die Verletzung dann am Ende noch begünstigen oder noch steigert einfach nochmal die extreme Workload, die man sowieso schon hat mit Hallentraining, mit vielen Turnieren. Und das ist dann so der Worst Case aus meiner Sicht, wenn man da viel investiert und dann der Output ist, man ja, muss immer wieder eine Woche, zwei Wochen aussetzen, hat Überlastungen irgendwo. Ja, es ist ein extrem, extrem spannender Bereich. Ich finde ihn super cool auch, weil man da, wie gesagt, sehr, sehr viel Potenzial irgendwo hat. Aber auf der anderen Seite, habe ich so den Eindruck auch und habe ich bei mir selber auch gespürt, es fließen manchmal zu viel Kapazitäten und Ressourcen irgendwie in den Bereich, obwohl er dafür eigentlich nicht der Ausschlaggebende ist.
Ich glaube, man muss auf jeden Fall auch mit dem Märchen aufräumen, dass die in Asien alles falsch machen im Athletikbereich mittlerweile, weil was ich da sehe, ist das teilweise höchst professionell, vor allem von den Topspielern. Ich habe ja schon öfters hier gesagt, die haben teilweise ihren eigenen Physio-Athletiktrainer und das sieht schon danach aus, dass die sich da sehr, sehr Gedanken machen. Was ich glaube, immer noch ein Punkt sein kann, wo wir in diesem Athletikbereich Vorteile haben oder auch in Zukunft noch haben können, ist so Belastungssteuerung schon ein bisschen oder auch so ein, sagen wir mal, Vorbereiten auf den Wettkampf. Also nicht Belastungssteuer in dem Sinne, dass wegen Verletzungsprophylaxe, sondern einfach, wie bereite ich mich vor, dass ich wirklich bei dem Wettkampf in der absolut besten Form bin. Und auch spritzig und so weiter. Ich glaube, da gibt es noch auch Potenzial. Aber du hast ja auch schon eben gesagt, dieser ganze Athletikbereich ist voll gut, sagen wir mal, wissenschaftlich dokumentiert über die letzten Jahre und da gibt es mega viel Know-how, aber in dieser Trainingssteuerung ist es halt extrem schwer, da irgendwas wissenschaftlich im Badminton spezifisch zu machen und auch wirklich da wissenschaftlich irgendwelche, ja, zu sagen, das ist die beste Trainingsmethode und das ist so, bereitest du dich am besten auf dem Wettkampf vor. Deswegen ist da, glaube ich, immer noch am meisten Potenzial, wenn man das noch zu dem athletischen Bereich dazu, also in dem Sinne zur körperlichen Konstitution oder zur körperlichen Vorbereitung des Athleten oder der Athletin zuzählen will.
Ja, du hast es gerade gesagt und das hatte ich letzte Woche auch schon angesprochen, also die Top-Nationen sind da mittlerweile auch extrem gut aufgestellt und auch da halt mit anderen finanziellen Mitteln und dementsprechend auch anderen Teams auch in den Athletikbereichen. Aber ich glaube, es gibt schon einige asiatische Länder, die sehr, sehr gut sind, aber in dem Athletikbereich noch traditionell arbeiten, wobei selbst auch da würde ich sagen, viel davon beruht halt auch auf Erfahrungswerten, also auch auf langjährigen Erfahrungswerten. Und du hast auch gerade gesagt, es gibt halt einfach auch für Badminton oder auch für ja, vieles im Sport gibt es keine belegbaren, belastbaren Studien, wo man irgendwie mit einer größeren Gruppe über einen längeren Zeitraum das wirklich untersucht hat, was jetzt am besten funktioniert. Und da muss ich oft auch an Suyen denken, oder viele asiatische Trainer, die sehr, sehr akribisch auch alles aufschreiben, was sie machen und dann einfach über 30, 40 Jahre so extreme Erfahrungswerte sammeln, die ja natürlich keine wissenschaftliche Studie am Ende darstellen, aber wahrscheinlich oft dann auch mehr wert sind als alles, was es aus dem Badminton-Bereich an wissenschaftlichen Studien irgendwie gibt. Mhm. Einen besseren Langzeitvergleich und ein besseres Feedback am Ende über das, was die eigene Methode so bewirkt, gibt es wahrscheinlich nicht.
Auf jeden Fall. Und ich war ja schon an ein paar Studien beteiligt im Badminton, auch wo wirklich auch versucht wurde, da wissenschaftliche Erkenntnisse zu sammeln. Und ich aus eigener Erfahrung kann ich sagen, der Übertrag dann auf die Praxis ist da extrem schwer. Auch bei, wenn du Studien im Leistungssport machst, ich glaube, das habe ich ja auch, oder haben wir schon mal ein bisschen drüber hier gesprochen, aber das kommt dann halt da nochmal dazu, warum das halt dann oder warum Erfahrung dann so wichtig ist oder so ein Faktor sein kann.
Und ich glaube auch nämlich, dass mir auch aktuell so das, was mir immer mehr bewusst wird, das Beste ist auch so im Athletikbereich eigentlich wenn es einfach ist. Also sowohl in der Umsetzung als auch darin, das in den Athleten zu kommunizieren, vor allem im Nachwuchsbereich, auch in der Durchführung. Und ich hatte da glaube ich, auch erzählt von der Langhanteltrainerfortbildung, die ich letztes Jahr gemacht habe. Super spannend, auch wo es dann um die verschiedenen Langhantelübungen geht, die also dort eben in einzelne Level unterteilt wurden, wo quasi das einfachste Kreuzheben ist erstmal und dann über das Umsetzen hin zum olympischen Heben quasi immer weitergeführt wird. Also dass dann das höchste Level ist, die olympischen Disziplinen reißen, stoßen und die dann technisch so extrem anspruchsvoll sind, dass sie zwar das recht gut belegt, auch nochmal zusätzliche Vorteile bringen bei der Kraftentwicklung, bei Explosivität und so weiter, aber die einfach so extrem schwer zu lernen sind und halt auch ein höheres Verletzungsrisiko mit sich bringen. Also man kann alles da sehr schnell, sehr komplex machen. Man kann aber auch erstmal vieles, glaube ich, ziemlich einfach halten und hat viele der Vorteile auch schon, wenn man ganz simple Methoden, ganz simple Übungen wählt. Solange man eben da, glaube ich, auch die Belastung gut steuert und gut mit dem Batman-Training vereinbart.
Ja, ich meine, das ist ja wie bei Schlaf oder sonst was genauso. Wenn man die Basics nicht gut macht, da braucht man kein fancy Athletiktraining machen. Das wird einem dann nicht den Unterschied bringen. So. Und ja, wenn man sich ja auch jetzt abschließend vielleicht nochmal in Europa umschaut oder jetzt vor allem nach Dänemark schaut, klar, also die sind auch alles gute Athleten und die machen natürlich auch hartes und gutes Athletiktraining und wahrscheinlich auch kluges, aber das ist nicht der Grund, warum die mithalten können mit den Asiaten, sondern dann halt wirklich so der Fokus auf das Badminton-Spiel und das Badminton-Spezifische.
Aber würdest du jetzt dann im Umkehrschluss sagen, wir sollten weniger in Athletik investieren sogar und vielleicht mehr in Badminton? Also in vielen, also das ist ja eine realistische Frage erstmal. Man könnte ja auch überlegen, an den Stützpunkten sagt man, macht einfach ganz, ganz simple Standardprogramme, spart dadurch vielleicht Geld, die dann nicht an Athletiktrainer fließen, sondern man hat noch Möglichkeiten, einen zusätzlichen Hallentrainer anzustellen oder zusätzliche Manpower in die Halle zu bringen.
Da muss man schon vielleicht ein bisschen ins Detail gehen, weil selbst wenn es nur Standardprogramme sind, aber so auf Ausführung und so weiter, sollte ja trotzdem geachtet werden. Und du hast ja auch gesagt, hat ja einen vor allem verletzungsprophylaktischen Hintergrund, das Athletiktraining dann. Und da würde ich sagen, das darf man auf keinen Fall unterschätzen und das ist extrem wichtig, da diese so athletische Betreuung, vor allem bei uns, weil wir halt nicht diesen Talentpool haben oder nicht dieses, sagen wir mal, die Spielermasse, dass wir jetzt halt da, dass wenn sich halt 5 in einem Jahr verletzen, weil irgendwie, keine Ahnung, Training nicht gut gesteuert war oder sonst was, oder halt sie vielleicht körperliche Probleme von Haus aus mitbringen, dass man auf die einfach verzichten kann. Deswegen glaube ich, glaube ich auch nicht, dass bei uns im Moment aktuell so zu viel Athletiktraining gemacht wird. Ich glaube, es ist okay, so wie es ist. Aber man muss jetzt, also man müsste sich deutlich mehr dann darum kümmern, wie werden wir im Badminton-spezifischen Bereich besser. Und ich glaube, wie können wir so hochspringen wie die Asiaten in der Jugend oder so, darüber muss man sich, glaube ich, erstmal nicht so viel Gedanken machen.
Wenn du jetzt an deine Jugendzeit zurückdenkst und das Thema Athletik, wie professionell war das? Oder hast du das Gefühl, dass es mittlerweile anders, als es bei dir damals war?
Ich glaube, das variiert je nach Jugendschutzpunkt. Da habe ich jetzt nicht so den Einblick. Bei mir kann man schon sagen, dass ich zu spät angefangen habe, sagen wir mal, mit einem richtigen Athletiktrainer zusammenzuarbeiten, würde ich sagen, weil ich glaube, bis ich 17 war, haben wir das auch bei unserem Badminton-Coach gemacht. Und da haben wir die Standards gemacht, aber wir hatten zum Beispiel gar kein Freihanteltraining, weil wir gar keine Freihantel in unserem Kraftraum hatten damals, als Beispiel. Das heißt, ich hab selbst wenn wir Kniebeuge gemacht haben, was wir ganz, ganz selten gemacht haben, war das immer so geführt, in diesen Geräten, wo die Stange halt so auf so einer Schiene halt ist. Das heißt, kannst du gar nicht vergleichen. Und dann kam ich halt an den Erwachsenenschutzpunkt und da wurde dann halt richtiges Krafttraining gemacht mit Gewichten. Und ich war in dem Sinne nicht darauf vorbereitet. Also bei mir hat es diesen verletzungsprophylaktischen Effekt gar nicht gehabt, mein Athletiktraining. Und ich hoffe und ich glaube, dass es das aktuell oder mittlerweile deutlich besser läuft an den Jugendstützpunkten und auch an meinem Stützpunkt in Hessen, glaube ich, mittlerweile deutlich besser läuft, dass da halt wirklich dann Athletiktrainer spätestens im U17 und U19-Bereich mit den Spielern arbeiten. Und halt auch mittlerweile gibt es da Freihanteln und so weiter. Aber wie war es bei dir?
Ja, genauso. Also ganz genauso. Bei mir gab es damals ja auch noch keinen Stützpunkt. Ich war noch an keinem Stützpunkt. Das heißt, es war auch so ein Thema, wo man sich irgendwie selber drum kümmern musste, wo man dann, wo ich dann auch irgendwie mal ein Fitnessstudio suchen musste. Gar keinen richtigen Athletiktrainer in dem Sinn hatte. Und dann am Ende auch genau das gleiche Ding wie du hatte, als es dann am Bundesstützpunkt ging, musste man zum ersten Mal überhaupt die Übungen lernen. Was ja bei einer Kniebeuge, bei einem Kreuzheben finde ich noch überschaubar ist, weil die technisch jetzt nicht so anspruchsvoll sind. Es dauert schon eine Zeit, aber nicht so lange. Aber wenn es dann, ja, ich erinnere mich dann auch, wir haben eine Zeit auch sowas wie Umsätzen gemacht, wo ich jetzt erst im Nachhinein gemerkt habe, wie unglaublich komplex und anspruchsvoll das ist, wenn man das wirklich richtig machen will und mit einer sehr sauberen Ausführung, um dann auch wenig Verletzungsrisiko zu haben. Und da ist einfach auch viel, viel mehr Vorbereitung nötig. Oder es ist super, wenn man dann nicht diese Vorbereitung noch braucht, wenn man am Bundesstützpunkt wechselt. Also das glaube ich jetzt schon deutlich besser, wenn man an einem Nachwuchsstützpunkt ist. Aber natürlich, wer erstmal nur, in Anführungszeichen, nur in einem Verein trainiert, hat meistens auch wieder keine Langhanteln, keinen Athletiktrainer. Das beschränkt sich ja erstmal dann vorrangig aufs Badminton. Mit vielleicht jetzt Ausnahmen wie in Bonn, wo dann natürlich auch schon deutlich mehr in die Richtung gemacht wird. Aber ja, in den meisten Vereinen ist es natürlich erstmal was, da ist Athletiktraining vielleicht ein Stabi-Zirkel, der ein, zwei Mal die Woche gemacht wird. Und das war es dann meistens ja schon.
Ja, also zu meiner Zeit wurde in meinem Verein kein Athletiktraining gemacht. Da wurden so Sachen gemacht wie 20 Minuten Footwork am Stück, aber wirklich halt 20 Minuten Footwork am Stück ohne Pause. So, solche Trainingsmethoden. Ja, also da hat sich, glaube ich, dann auch sehr, sehr viel entwickelt. Und man, wenn ich jetzt so zurückblicke und auch so, ich habe ja sehr viele auch Nationalspieler im Kraftraum jetzt gesehen, so in den letzten 10 Jahren. Da waren auch nicht immer die beste Technik haben, die also im Kraftraum bei den Übungen, die dann die wenigsten Verletzungen hatten. Sondern da gab es natürlich auch Leute, wo man, wenn man die, ja, kaum eine Kniebeuge hat machen sehen oder umsetzen oder was weiß ich, wo man sich dachte, wie kann das funktionieren? Also, dass man sich nicht bei dieser Übung verletzt und auch halt sozusagen auch auf dem Feld. Aber ich, ja, deswegen ist es halt auch, also, ja, das ist natürlich nicht die Regel dann, also es hilft natürlich, da eine gute Ausbildung zu haben, aber man kann es auch irgendwie so schaffen. Zeigt die Praxis.
Ja, das stimmt.
Ja. Und ja, wenn es dann vor allem um hohe Gewichte geht und vor allem damals in Saarbrücken war das halt extrem, du weißt ja, da war das Krafttraining auch nochmal irgendwie ein anderer Fokus und eine andere so auch so, waren wir viel kompetitiver als jetzt aktuell hier. Also so hatte ich das Gefühl, oder wir haben uns gegenseitig zu Höchstleistung motiviert im Kraftraum. Das hatte ich in Saarbrücken schon das Gefühl, was ja eigentlich mega cool war, weil das Krafttraining hat so Spaß gemacht. Das war auf jeden Fall, hat sich auch in dem Sinne ein bisschen verändert, dass das jetzt viel individueller ist und nicht mehr so klar, wir sind alle Leistungssportler und natürlich irgendwie ehrgeizig und wollen irgendwie auch uns immer messen mit den anderen, aber es klappt besser, dass man das einschätzen kann, dass der andere halt dann 20 Kilo mehr bei der Kniebeuge macht oder 2 Klimmzüge mehr, weil er halt einfach andere körperliche Voraussetzungen hat. Das war früher ein bisschen anders, hatte ich das Gefühl. Da ging es darum, stimmt, der Beste zu sein.
Ja, da ging es darum, erstmal die 60 Kilo beim Bankdrücken Qualifikationsgewicht zu schaffen, damit man ganz, ganz vorne beim Eingangsbereich machen durfte.
Stimmt, ja, da gab es ja so zwei Klassengesellschaft, ja.
Ja, da durften die 20 Kilo Scheiben von der Stange nicht runtergenommen werden und man durfte erst, wenn man die geschafft hat, da mitmachen, ja.
Selbst ein Marc Zwiebler musste sich da qualifizieren erstmal.
Ja, da wurde nichts geschenkt, stimmt. Okay, ja, dann lass uns da einen Haken hintersetzen. Ich habe auch für die nächste Folge schon das nächste Thema. Das war jetzt ja so ein bisschen sehr leistungssportorientiert, wo es vielleicht auch viele Hörer, Hörerinnen, die jetzt im Vereinssport sind, die ein, zwei Mal die Woche trainieren oder Training geben, vielleicht nicht so den Mega-Bezug zu haben. Aber die nächste Frage, wo du dir mal Gedanken machen sollst, wo mich auch deine Einschätzung sehr interessiert, da hat sicher jeder Trainer mit schon mal starke Berührungspunkte und Fragen in der Hinsicht gehabt. Und zwar, wenn du jetzt in einem Verein Trainer bist oder auch den Hut aufhast in dem Verein, ihr habt zwar, sagen wir mal, 2-3 Trainer, aber trotzdem extrem viele verschiedene Kinder und Jugendliche. Also eine extrem heterogene, große Gruppe. Wie würdest du die Kinder vorrangig einteilen? Was sind die Hauptkriterien, nach denen du eine Einteilung in Trainingsgruppen vornehmen würdest? Und wie gesagt, du hast nicht den Luxus, dass du jetzt sagen kannst, du machst die ganz schön klein. Es sind schon am Ende immer dann größere Gruppen, die nicht ganz homogen werden. Aber was sind so deine Hauptkriterien, nach denen du das machen würdest?
Okay, das klingt nach einer Frage, da muss ich mir auf jeden Fall mehr Gedanken zu machen.
Ja, du warst wahrscheinlich ja noch nicht in der Situation, aber du hast ja jetzt mittlerweile auch Trainerausbildung genossen und da auch als eigene Erfahrung einiges miterlebt. Würde mich mal interessieren.
Ja, ich kann so viel.
Deine Ideen werden.
Ich kann so viel spoilern. Ich glaube, dass es mit, also die Schwierigkeit, die da in dem Bereich besteht, ist mit ein Grund, warum ich es mir sehr schwer vorstellen kann, sagen wir mal, ernsthaft in so einem Verein Training zu geben. Weil ich wäre da, glaube ich, oder ich mache mir jetzt dazu Gedanken, aber aktuell bin ich da erstmal überfordert. Oder denke ja, ich kann, glaube, also man kann es nicht
leider nicht die Musterlösung liefern können, aber ich hoffe, dass viele sich da jetzt vielleicht auch wiedererkennen und auch da ähnliche Probleme haben, weil ich glaube, die wirklich, das ist ein ganz, ganz klassisches Ding, vor allem hier zu Lande, wo wir oft sehr, sehr dünn besetzt sind in Sachen Trainern und Trainerinnen und viele Vereine jetzt aber immer mehr Kids auch in die Halle bekommen. Von daher, das ist ja super positiv, aber was kann man machen, wie sollte man einteilen? Ja, nächste Woche mehr.
Gut, dann bevor wir die Folge komplett beenden, wollte ich noch erwähnen, dass wir ziemlich viele Rückmeldungen zur letzten Folge bekommen haben. Erstmal auch in Bezug auf die Seiten. Also ja, mir ist schon klar, dass das gerissene Seiten sind. Also wir haben ein paar Nachrichten bekommen wie man halt, also es sind ja extrem viele Seitenstücke dann und das ist ja gar nicht dann eine 200 Meter Rolle am Stück, wenn die da verbraucht ist oder wenn die halt gerissen ist. Das ist schon, uns schon klar. Also es geht um die gerissenen Seiten, die man da einchecken sollte. Und wenn ihr das jetzt noch am Donnerstag oder Freitag hört, könnt ihr euch nochmal melden und dann klappt es sogar, dass ihr uns die irgendwie zuschicken könnt, aber weil nächste Woche gehen dann wirklich die Tests los. Das eine. Ansonsten extrem cool, wie viele Leute sich da gemeldet haben. Mein ganzer Keller, der echt riesig ist, ist mittlerweile voll. Und auch, ich habe jetzt den Namen vergessen. Weil du mich vorhin so gehetzt hast am Anfang. Ich wollte mir den eigentlich noch rausschreiben, aber es hat sich auch jemand gemeldet, der ausgerechnet hat, wie viel Seite 30 Kilogramm umgerechnet sind. Also erstmal Shoutout, ich reiche den Namen nächste Folge nach. Aber ja, der da Berechnungen angestellt hat. Und Tobi, was schätzt du? Wie viel Kilometer Seite bräuchte man nach der Schätzung, wenn du 30 Kilo gerissene Seite haben willst? Wir gehen mal von einer 0,65 mm Seite aus. Für alle Experten da draußen.
so eine Rolle mit Seite, wie viel Meter hat die 200 Meter, glaube ich. Nee.
Ja, 200 Meter. Ja.
Und was wird die wiegen?
Ich kann ja sagen, davon brauchst du einige auf jeden Fall.
Ja, das denke ich auch. Also, boah, ich glaube, die wiegt keine. Die wiegt vielleicht so 300 Gramm, 200 Gramm die Seite am Ende.
Mhm. Mhm, ist schon mal nicht schlecht, dann, ja.
Oh, jetzt wird's. Jetzt kommt die Mathematik ins Spiel.
Gut, dass wir hier einen gelernten Mathelehrer haben.
Ja, natürlich. 30 Kilo. Okay, das heißt mal 150. 150 mal 200 Meter. Kilometer.
Es sind nach den Schätzungen, ich konnte jetzt am Ende nicht mehr ganz folgen oder ich habe es zu spät.
Nee, 30 aber es sind, 30.
Ja, genau, 30 es müssten 30, Kilometer. Was du gesagt hast. Aber ich glaube, du warst zu zuversichtlich. Es sind ungefähr 75 Kilometer.
Oh, okay.
Die jetzt hoffentlich irgendwie zusammengebauscht in meinem Keller liegen. Aber wir messen nächste Woche nach oder wir, ja, und dann gebe ich ihr ein Update, wie viel wir davon.
Du legst die Reste alle bitte mal aneinander.
Ja, so Domino Day-mäßig. Weißt du, wie früher diese Teams, die dann immer da aufgebaut haben und dann immer eingeblendet wurden, wenn der ein Part dran kam und das immer, wenn das dann nicht geklappt hat, die ganz schön traurig waren. So mache ich das. Domino Day.
Ja, ich war ja am Wochenende auf dem Turnier, hatte ich ja erzählt, und da wurde auch ein Sack gesammelt für dich, Kai. Der, glaube ich, noch zu dir kommt. Da waren auch einiges an Seite drin. Und ganz cool, ich habe gesehen, eine Spielerin von uns hatte dann auch so kleine Armbändchen aus so Seitenresten gemacht, womit dann auch einige rumgelaufen sind.
Also, geil.
Das scheinbar handwerklich drauf und die da kurzerhand zu Armkettchen geflochten.
Ja.
Also auch da noch dem Seiten zweites Leben gegeben.
Ja, da muss ich auch ehrlich sagen, in dem Bereich habt ihr einen ganz großen Shoutout verdient. Also ihr seid da mit Abstand das am fortschrittlichste Bundesland in unserem wunderschönen Deutschland. Auch wenn ich sonst nicht der größte Bayern-Fan bin, aber in dem Bereich seid ihr, muss ich zugeben, seid ihr in der absolute Spitze. Genau. Also das wollte ich auf jeden Fall.
Weiter an diejenigen, die ich kenne, die sich da so sehr engagieren.
Genau, das wollte ich auf jeden Fall alles nochmal hier erwähnen, weil, und auch natürlich auf unsere Frage oder auf unsere Diskussion, sollte man auf den schwächeren Spieler spielen im Doppel, gab es auch natürlich Rückmeldung. Und dass das, gab es eigentlich sehr viel Rückmeldung, dass das in unteren Ligen sehr gut klappt, wenn man da immer auf den Schwächeren oder die Schwächere spielt. Und das haben wir uns ja auch in der letzten Folge so ein bisschen so gedacht. Aber ja, war cool, dass sich so viele Leute an uns oder beziehungsweise an mich gewendet haben nach der letzten Folge.
Wir
freut uns natürlich.
Wurden auch noch Elterngeschichten geschrieben.
Bisher nicht. Anscheinend gibt es nur super Eltern da draußen, was ich bezweifle. Aber gut. Vielleicht traut sich niemand. Wir würden auch keinen Namen nennen. Also, und wenn das hier jemand hört, ich glaube, die Eltern ist ja unwahrscheinlich, dass sie das dann hier über E hören. Also da kann man schon ein paar Geschichten raushauen. Auch über andere Eltern, gerne.
Ja, sehr gerne. Super, dann let's wrap this up.
Yes.
Vielen Dank fürs Zuhören mal wieder. Wir wünschen euch beiden eine wundervolle, zauberhafte Woche. Hören uns dann natürlich zu gewohnter Zeit nächste Woche wieder. Und Kai, wann haben wir eigentlich das mit dem Schlusswort so aus den Augen verloren von dir?
Ja, gefühlt mache ich es immer schon zu früh. Ich kann für nächste Woche wieder was vorbereiten.
Das wäre sehr schön, ja.
Gut, machen wir dann, so einen Deal.
Machen wir das. Gut, dann bis nächste Woche. Ciao.
Ciao.
History is made. Lin Dan has done it again. Malaysia's hearts are broken.
What a smash! How on earth did he get that back?